Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Heute liest für Sie Ramona Droste aus ihrem Buch »Wenn dir keiner hilft«. Der Roman erzählt von der kleinen Maren, die bei ihren Großeltern aufwächst. Mit Liebe und Geborgenheit großgezogen und von den Großeltern wird sie misshandelt. Doch keiner will sehen, was diesem Kind widerfährt. Ich übergebe jetzt an Ramona Droste.
Ich bedanke mich bei der Frau Dannhoff, der Verlegerin und dem Scholastiker Verlag, dass sie mir dieses ermöglicht haben, dieses Buch in diese entsprechende Form zu bringen und dass ich heute Ihnen daraus vorlesen kann. Ich beginne mit dem Anfang, um Sie ein wenig einzuführen. Ja, Omelein, lass uns fortfahren. Die kleine Maren wusste noch nicht viel vom Reisen. Aber sie mochte es, neue Orte zu sehen. Und sie wusste, wie es sich anfühlt, in einem Zug zu steigen und ihn an einen völlig anderen Ort wieder zu verlassen. Ihren Heimatort Wittenberg zu verlassen, fiel ihr nicht schwer. Sie fühlte sich sowieso und ohne, dass sie mit ihren 5 Jahren bereits eine Begründung dafür hatte, woanders wohler. Das war immer spannend und sie freute sich auf alles Neue. Maren strahlte und war schnellen Schrittes vornweg. Seit sie am Postamt aus dem Doppelstockbus ausgestiegen waren, musste ihre Großmutter sich eilen, um mit ihr Schritt zu halten. Maren schien es nichts auszumachen, dass sich der Fußmarsch zum Bahnhof noch zog. Erst ging es steil bergab, dann schlängelte sich der Weg und man durchquerte einen kleinen Park. Schließlich ging es wieder eine Anhöhe hinauf und dann über die Kreuzung an der Luthereiche vorbei, wo die metallenen Zaunsfelder in große graue Eisenkugeln mündeten. Maren ging gerade unter der Eisenbahnbrücke hindurch, als sie bei der Großmutter weit zurückgeblieben war. Sie musste lange warten, denn Großmutter schleppte den modernen hellbraunen Lederkoffer mit vielen rundlichen Metallbeschlägen, den musste sie immer wieder von einer Hand in die andere wechseln und blieb deshalb offen stehen. Während sie wartete, wanderten Marens Gedanken schon voraus ans Ziel ihrer Reise, nach Magdeburg, zur Mutter. Auch Maren trug ein Köfferchen bei sich, aber das war nicht schwer, da nur die von ihr stets umsorgte Babypuppe darin schlief, neben einem Malheft, einem Ausschneidebogen und ein paar Stiften. Das Mädchen stand noch immer, als die kurzatmige Großmutter endlich heran war. Rechts von ihnen, auf der Straße, rauschte ab und zu ein Taxi vorbei mit Passagieren, die es sich leisten konnten. Denn von der Busstation zum Bahnhof musste man 1 oder 2 Kilometer gehen. Sie wusste es nicht so genau. Als sie nun gemeinsam weitergingen, konnte Maren es kaum erwarten, zu beiden Seiten an der Mauer des Bahnhofs die 7 Sauberen zu sehen. Aber da waren sie ja, ihre mannsgroßen lustigen Figuren in Blau, Braun und Orange. Sie waren mit nur wenigen Strichen gemalt und mit Besen und Bohnerwachs ausgestattet. Und um sie herum gab es überall viele Punkte zum Zählen. VEB Vitol stand darunter. Das bedeutet volkseigener Betrieb Vitol, wusste sie von der Großmutter. Und schon stiegen sie zu zweit die Bahnhofstreppe hinauf. Laut schallte es von allen Ecken und Enden. Das ging nicht anders, weil man den Reisenden mit jedem Zug die einzelnen Stationen nacheinander über Lautsprecher durchsagte. Darauf blieben immer ein paar mit Koffern sofort stehen und hörten konzentriert hin. Für Maren wäre die Ansage nicht nötig gewesen. Sie kannte die Strecke Wittenberg-Magdeburg auswendig, wusste alle Stationen aus dem FF. Seit sie denken konnte, ging es darauf hin und her. Hin zur Mutter, her zurück zur Großmutter. Während die Großmutter am Fahrkartenschalter in der Schlange stand, saß Maren auf der dunkelbraunen Bank vor dem Zeitungskiosk. Sie warf stolz die dicken Zöpfe nach hinten, denn sie war jetzt die Gepäckhüterin. Dann kniete sie eine Weile auf der Bank und erkundete die Kinderhefte in der Auslage hinter Glas. Sie entdeckte eine Ausgabe von Bummi mit den gelben Bären, die ABC-Zeitung mit den schönen Gedichten und ein Mosaikheft mit lustigen Komikzeichnungen. Maren war noch immer in die Bilder der Titelseiten vertieft, als die Großmutter herantrippelte, beide wieder ihre Koffer nahmen und Richtung Bahnsteig gingen. Maren kannte sich aus mit dem Bahnhof. Ich darf nicht einfach auf den Bahnsteig gehen, nicht einmal, weil ich eine Fahrkarte gekauft habe oder mir bloß die Lok ansehen will. Dafür muss man eine Bahnsteigkarte haben, die etwas kostet, vielleicht einen Groschen. Das überlegte sie gerade, als der Uniformierte aus der Sperre aus dem Bahnsteighäuschen heraustrat und ihre Karte aus Großmutters Hand abknipste. Sie wusste auch, dass das später im Zug mit der Fahrkarte geschah, die zum Verwechseln ähnlich aussah. Denn beide Karten waren rechteckig, winzig und aus Pappe. Ach, darum hat die eine den gelben Streifen in der Mitte, damit man die unterscheiden kann. Maren glaubte es erkannt zu haben. Noch wurde Maren von jeder Fahrt von der Großmutter, zu der sie Omelein sagen musste, begleitet. Meistens nutzten sie Personenzüge und konnten Geld sparen. Diesmal hatte Maren nur einen kurzen Blick auf die alte Lok vorne werfen können, bevor sie in die Waggons einstiegen. Während der Fahrt stellte sie sich die Lok vor und hörte immer mal wieder das laute Stöhnen und die Stöße beim Dampf ablassen. Zuweilen konnte man vor dem Abteilfenster vor lauter grauem Nebel aus ihrem Schornstein gar nichts mehr sehen. Die Kohlengase stanken, der Zug rumpelte und rüttelte, die Gleise klackten im gleichmäßigen Rhythmus. Die harten, hellen Holzbänke im Waggon der zweiten Klasse glänzten wie neu und waren so glatt, dass Maren mit ihrem karierten Pappkinderkoffer auf dem Schoß in den Kurven hin und her rutschte. Sie dachte daran, dass sie in diesem Jahr 1960 erst 5 Jahre alt geworden und schon so oft mit der Eisenbahn fahren durfte. Komm, Maren, hör auf mit Träumen. Streng holte die Großmutter das Kind aus ihrer Verlorenheit. Es ging hin zur Mutter. Maren weiß schon 4 Haltestellen mit der Straßenbahn. Dann umsteigen in die nächste. So lange fahren, bis der Springbrunnen kommt und 2 Stopps danach aussteigen. Ein kleines Stück zu Fuß, dann endlich. Ihre Mutter Marianne wohnte in einem Arbeiterviertel, Hinterhof, 1. Stock, 1,5 Zimmer und Außentoilette. In die Kochnische passt höchstens einer rein, so eng und düster wie die ist. Und diese winzige Fensterluke, die ist fast so klein wie die Butzenscheiben in der Kirche. Nur ist Muttis Fensterluke nicht so schön bunt. Und wenn man die Luke aufmacht, kommt auch keine frische Luft herein, weil sie ins Treppenhaus führt. Seltsam ist das. Hin zur Mutter. Für 2 Wochen. Bestimmt führt Großmutter noch am selben Tag zurück. Und wieder der Himmel. Dieses winzige bisschen Himmel. Noch nirgendwo hatte Maren so wenig Himmel gesehen, sich nie vorzustellen vermocht, wie wenig ein gepflasterter, quadratischer Hof davon abbekommt, wenn er zwischen Vorder- und Hinterhaus eine mehrere Meter hohe Mauer und einem Waschküchentrakt eingequetscht ist. Trotzdem war es gut, hier zu sein. Bei Mutter überkam Maren Ruhe. Mutter schrie nicht. Mutter schlug nicht. Mutter unterschlug. Aber das erschloss sich Maren zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Mutter war viel seltener daheim als Großmutter, musste auf irgendeine Arbeit, die jedes Mal neu und jedes Mal woanders war. Doch was konnte daran schon schlimm sein? Maren war gern her. Sie hatte Wittenberg hinter sich gelassen, es in Lachen, Spielen und Puppentheater getauscht. Das große Magdeburg zeigte sich aufregend und verheißungsvoll. schon, weil sie ganz für sich sein konnte, unkontrolliert spielen dürfen. Das war etwas, was ihr sonst nicht erlaubt war. Alles, aber auch alles war hier völlig anders. Hier konnte sie spüren, dass die Welt komplexer ist, dass ihr mehr innewohnt, als ein umfriedetes Gartengrundstück vorgibt. Eine Kluft tat sich auf. Sie lebte in zwei Welten, zwischen Wittenberg und Magdeburg. Und jede dieser Welten nahm sie völlig andere Erfahrungen mit. Magdeburg war hässlich, aber hier war sie freier, wurde rasch fröhlicher und lockerer. Mit 50 Pfennig konnte sie, wann immer sie wollte, mit der Straßenbahn ins Puppentheater gefahren. Was war sie da in ihrem Element? Hätte man sie gefragt, sie hätte geantwortet, dass es das Größte an der ganzen Reise war, sich von Zar Wasserwirbel und seinem Gefolge in die glanzvolle fremde Märchenwelt entführen zu lassen. Viel zu schnell gingen die zwei Wochen um. Hin zur Mutter war vorbei. Her zur Großmutter ging es. Sie holte Maren zurück. Für ihn hatte die Großmutter Omelein zu sein. Für Alwin, den Großvater, war die Großmutter Rike und die konnte sich in eine Hexe verwandeln. Aus anderen Teil wollte sich das Wetter ändern und schien kurz vor dem Umschlagen, war das in dieser Gegend vorab deutlich zu spüren. Die Wittenberger wussten, nun wird es schwül und dem ist man ausgesetzt. Es konnte einem enorm viel Kraft kosten, konnte anstrengend sein, wenn der Luftdruck dumpf und schwer auf jedes Leben drückte. Zog dabei noch ein Gewitter auf, vermochte der seltsame Zustand manchmal ungewöhnlich lange dauern. Die Alten unter sich, jene, die sich auskannten, fachsimpelten gern, das schafft's heute nicht über die Elbe. Oft folgte in der Tat ein krachender Versuch dem anderen. Ruhe gab es keine. Dennoch blieben die Wetterkapriolen, ob nun schwächer oder laut Grollen einhergingen, wegen des Flusses immer unberechenbar. Trafen womöglich mehrere Unwetter aufeinander, dann wollte das Hin und Her partout kein Ende finden, so lange, bis sich alles mit der dichten Abfolge von Blitz und Donner abgefunden hatte. Meistens geschah das in der Dämmerung. Oder aber der Himmel wütete nachts und schüttete die angekündigten Güsse massenhaft und unerbittlich über die Gärten und die einzelstehenden Siedlungshäuser hinweg. In keinem der Häuser war dann je ein Licht zu sehen. Weit und breit regierte über der Stadt allein der Himmel. Gab es wen, der bei dem Getöse noch wach geblieben wäre, der Courage besessen und weder Blitz noch Dunkel scheute? Wäre dieser Mutige dann zu einem bestimmten Haus gegangen, das Haus ganz vorn an der Chaussee, das von einer mannshohen Hecken abgeschirmt würde? Und wäre er durch die Abschirmung hindurch, hätte die winzige Diele im Haus betreten, die dunkelbraune, steile Holztreppe überwunden, um nach den hier Nächtigen zu schauen? Vielleicht würde ihn das unverhoffte Knarren des Geländers erschreckt haben, doch nur kurz und an einer einzigen Stelle, dann wäre er oben auf die zwei ausgebauten Zimmer gestoßen, wo aus dem einen lautes Schnarchen zu hören war, gleichmäßig und belanglos wie woanders aus. Auch aus dem anderen aber drang ein Wimmern durch die Tür und näher herangegangen wurde es zu einem eindringlichen Schluchzen, derart, dass es mehr sein musste, als dass das Dunkel der Nacht einem Kinde Angst einjagte. Und hätte der Wanderer der Nacht nun die kleine Klammer leise betreten und sich umgeschaut, wäre nicht einmal von der fröhlichen Wandbemalung etwas zu sehen gewesen. das Licht der Straßenlaterne, das dem Zimmer zuweilen ein wenig abgab, war inzwischen auf Sparflamme gestellt. Hier wäre ihm nie eingefallen, was spezielle Studien zu einem späteren Zeitpunkt ergeben sollten, dass ein Kind an die 400 Mal am Tag lacht. Nein, das traf an diesem Ort gewiss nicht zu. Dieses Kind hier war untröstlich, hatte die Beine dicht an den Körper herangezogen und lag da wie ein Fötus. Nicht, dass es besonders ängstlich veranlagt war, sondern mehr, weil ihm die Sache nach Mitgefühl ganz und gar missglückte. Darum hatte es sich verschanzt und war tief unter das Oberbett gekrochen, hatte sich vermummt und einzig das Stückchen Bettdecke, unter dem es sein Gesicht verbarg, konnte Zeugnis ablegen, wie oft sich diese Nächte wiederholten, da es klamm und klumpig geworden war. So sah es aus, als ob keiner Augen und Ohren hatte für ein kleines Wesen in seiner Einsamkeit. Als sollte ihm keine Liebe zuteil werden, als sei dies der Plan des Lebens für die kleine Maren. Maren wächst in diesem Haus auf und wird mit viel Gewalt erzogen. Aber es ist so, wie es ist, und sie wird eben älter und ist jetzt an dieser Stelle in einem Alter von 12 Jahren. Gibt es ein Vorempfinden? Gibt es Ahnungen? Man sollte seinem Bauchgefühl ruhig trauen. Oft genug bringt das einen an den Kern der Sache. Eisig die Kälte. Heimwärts müssen. Nach und nach wurden Marens Schritte langsamer. Sie fröstelte, zog die Strickmütze, das handgestrickte Weihnachtsgeschenk von Omelein tiefer über die Ohren und trottete mit hängendem Kopf weiter. Wie mulmig mir ist, wie komisch. Quatsch, der Weg ist wie immer. So oft ging sie den schmalen Sandweg, der nun längst vereist und von feinem Schnee überzogen war. So oft nahm sie in Gedanken die Umgebung nur noch flüchtig wahr. Das Vorbeirauschen des Verkehrs auf der Berliner Chaussee wurde ausgeblendet, als gäbe es ihn nicht oder als wäre er auf dem parallel laufenden Fußweg nicht zu hören. Maren hatte die Welt um sich her abgeschaltet. Bis auf die Panzerkolonne vorhin, die dann doch zu laut den Berg herunterschleppte. Da hatte sie einmal kurz aufgeblickt, dann wieder auf die Schnürschuhe. Das Kettengerassel war Alltag, der in Fleisch und Blut übergegangen war. Meine Schritte wurden immer kleiner und schwerfälliger. Gelegentlich trat sie sich selbst auf die Füße. Angst. Ich will nicht nach Hause. Maren spürte, wie die Angst sie erfasste, wie dieses erbarmungslos dicht herandrückte und mit jedem Meter stärker wurde. Angst. Warum hilft mir denn keiner? Seit langem schon stellte sich Maren die Angst als ein männliches Wesen vor, als jemand mit schwarzem Umhang. Der Angstmann war einer, von dem sie genau wusste, spätestens wenn sie dort vorn an dem linken Rotdornbusch vorbei muss, dessen Äste jetzt vereist sind, dann ist es soweit. Dann hat sie keine Kraft mehr zu widerstehen. Von da an würde der schwarze Umhang sie unablässig jagen und er schaffte es immer, sie einzufangen. Nur ein paar Schritte noch, da irgendwo lauert er. Wie kann ich dem Angstmann ausweichen, wenn der unsichtbar ist? Da kann ich mich verhüten, wie ich will, hat noch nie was genützt. Auch diesmal war es so. Sie spürte es Schritt für Schritt. Angst. Ich wusste es, ich krieg keine Luft mehr. Kann nicht weiter, wieso quetscht sich mein Bauch zusammen? Und oben ist der Kloß wieder da. Das tut weh, ich will schlucken, geht aber nicht. Maren war verstört, sie drehte sich um, blickte noch einmal kurz zur Schule zurück und ging doch pflichtbewusst weiter. Um wie viel es leichter es in der Schule war, seinen Kummer zu vergessen. Maren würde bestimmt nie verstehen, dass jemand ungern dorthin ging oder sich über Ferien freute. Ferien, die waren ihr der größte Graus. Es sei denn, sie konnte sie bei ihrer Mutti verbringen, was aber höchstens für 3 Wochen galt und nicht viel war, weil es 8 Ferienwochen gab. Wer hat sich das bloß ausgedacht? Wofür sollen so viele freie Tage gut sein? Maren hielt es mit dem Gegenteil. Sie opferte ihre Ferienzeit für Pionierarbeit und gab den Schwächeren aus der Klasse regelmäßig Nachhilfeunterricht. Inzwischen war sie 12 und noch immer gab es diese Zustände daheim. Nie konnte sie wissen, was ihr blühte, wenn sie nach Hause kam. Wie jetzt diese Ahnung. In diesem Zusammenhang bekommt Maren Prügel von ihrer Großmutter. Und die Großmutter erzählt ihr, dass sie noch einmal Prügel bekommen wird, wenn der Großvater nach Hause kommt, weil sie ihm das sagen wird. Maren fragte sich immer, warum ist das so? Warum muss ich hier sein? Warum passiert mir das? Nichts hatte bisher eine vernünftige Antwort gegeben. Ist das denn immer so, wenn man weder Eltern noch Geschwister hat? Oder liegt es daran, dass die Tage mit dem Arbeiten einfach zu wenig Platz für mich und meine Wünsche lassen? Schließlich fragte sich Maren sogar, gibt es um uns herum eine geheime Mitwisserschaft? Dulden die Nachbarn das alles? Es kann doch nicht sein, dass nie einer etwas davon merkt, so nah wie wir an der Haltestelle wohnen, wo jeder hier entlang muss. Sie hatte Buschbohnen zu hacken und hackte drauf los, als würden sich die Erkenntnisse damit besser begreifen lassen. Sie wollte verstehen und sie hackte ihre Wut in kleine Stücke, um sie aushalten zu können. Sind die um mich rum denn alle taub, alle blind? Ist denen alles egal? Nein. Maren stützte sich kurz auf den Hackenstiel. Wer so weit vorn wohnt, wird auch wahrgenommen. Und sie betrachtete das Haus, das einer Kinderzeichnung glich, mit dem Abstand, den sie bis dahin noch nie hatte. Alles war schlicht und unpersönlich, ob Fenster, Türen, Dach, Schornstein. Wie oft in ihrer Not verlangte es Maren nach der Mutter. Heimlich flehte sie sie an, so hilf mir doch. Sie betete sogar, Omelein merkte von alledem nichts, sie würde sonst fuchsteufelswild werden. Maren aber ließ es sich nicht nehmen, sich ihrer Mutti vorzustellen, ihr Lachen herzuholen, es bei Bedarf abzurufen, diese ganze ungezügelte Fröhlichkeit von damals, als sie noch nach Wittenberg gekommen war, das war Jahre her. Das fehlte ihr, gerade jetzt wieder. Wenn Opa heute von der Arbeit kommt, setzt es noch mal was. Omelein kam ihr mit einem Topf gekochter Gräubchen für die Hühner entgegen. Dass sie mit weiteren Schlägen rechnen musste, machte Marens nächste Stunden grausam, ließ sie erschauern. Sie konnte sich vor Zittern kaum noch konzentrieren. Noch einmal? Ach du Schreck, welche Drohung, zu blöd, dass Omelein ihn mittlerweile angesteckt hat, wo ich ihn sonst lieb hab. Wie die das bloß macht, die alte Hexe. Aber vielleicht geht Opa gleich von der Arbeit aus in die Kneipe und ich brauche vorläufig noch nicht daran zu denken. Aber ausgerechnet heute war ihr Opa pünktlich. Rieke fing ihn gleich im Hof ab, ging in neuer Cocktailschürze forsch auf ihn zu, schimpfte nach Strich und Faden und beschwerte sich über Maren. Alwin, dessen Geduld längst nicht mehr war wie einst, glaubte ihr viel zu sehr. Bin noch nicht mal richtig drin im Hof. Wie hab ich das Theater satt? Will nach der harten Arbeit doch endlich mal meine Ruhe, dem Hickhack ein Ende setzen. Er schnallte den Gürtel ab. Maren, die ihn kommen sah, ließ alles stehen und liegen und verkroch sich in einer Küchenecke hinter dem Schrank. Er zog sie daraus hervor, legte sie übers Knie, schlug und schlug und schlug. Unbarmherzig. Das Leder peitschte vernehmbar schnittig durch die Luft. Maren schrie und jammerte. Hör auf, bitte, nimmt das Ding gar kein Ende. Sie strampelte, wehrte sich, wimmerte. Ich schaffe es nicht, mich loszumachen. Er hat so schwere Maurerhände. Maren schrie erbärmlich, schrie wie ein Tier am Spieß, bis Schluchzen und Japsen und Stimme nicht mehr auseinanderzuhalten waren. Sie kam bis an den Rand der Besinnungslosigkeit. Die Wunden vom Mittag waren noch viel zu frisch. Und jeder ausgeholte Hieb, der da mit dem Leder neu draufkam, brannte umso mehr. Es brannte wie Feuer. Maren schnappte weiter nach Luft und schrie sich in einem fort die Not vom Leib. Hört mich denn keiner? Wie lange geht das noch? Will der nie mehr aufhören? Da. Irgendwie bot sich die Gelegenheit. Sie entwischte, nahm Reis aus. Angstgetrieben, raus aus der Küche, raus, quer durch den Korridor, rein in die Holzpantinen, schneller, weiter, los, mach, nach draußen, los, schräg über den Hof, rein hier. Voller Panik war sie in die nächste, erstbeste Tür gestürzt, drehte den Schlüssel drinnen um, stand aber von innen weiterhin mit dem Rücken eng zur Tür, horchte, sah nach vorn und sich um. Wo bin ich? Auf dem Klo. Und jetzt? Ihr Herz raste, raste, als hätte es seinen Platz verlassen und klopfte bald hier, bald da, ja, überall in ihr am heftigsten wohl, aber oben an den Schläfen. Wohin nur, wohin? Wohin kann, soll ich, damit der Irrsinn und die Qual aufhören, mit allem Schluss machen, mit mir auch, tot sein? Ihr Kopf war kein Kopf mehr. Es war ein einziges Durcheinander, ein drunter und drüber, das allerhand fatale Gedanken hervorbrachte, wie sowas mit dem Tod zu machen sei. Im Ort hatte sie davon gehört. Mancher versuchte es mit Gas oder mit Medikamenten. Nur sie besaß beides nicht. Aber selbst wenn es anders gewesen wäre, ob sie das fertig brachte? Hartnäckig hielt sich der Gedanke. Tot sein. Das erschien ihr in diesem Moment als einzige Lösung, weil kein Wunder zu erwarten war, sich nichts änderte, keiner ihr die Schrecken nahm. Maren bezweifelte, dass sich überhaupt jemals was verändern würde, dass da etwas kommen könnte, worauf das Warten lohnt, etwas, das alles von Grund auf umkrempelte, das vielleicht auch ihrem Wunsch entsprach, und ihr Gehirn tuckerte in einem fort, als wolle es zur Endlosschleife werden. Tot sein, ja, tot sein, dass die Großeltern bestraft würden, dass sie blamiert wären, dass alle miterleben konnten, was denen die harten Strafmethoden nun eingebracht hatten. Damit ihr guter Ruf hin ist, tot sein. Und für Mutti auch, weil sie Bescheid weiß, mich aber trotzdem abschiebt, in Stich lässt. Vielleicht würde sich dann auch bei ihr ein schlechtes Gewissen einstellen. Tot sein. Tot sein. Maren steigerte sich da hinein, dachte es wieder und wieder. Ihre Gedanken wechselten zwischen Angst und Wirrwarr. Doch da war was. Schritte. Ganz deutlich. Aber plötzlich blieben sie aus. Maren hielt den Atem an. Das musste auf der Mitte des Hofes sein. Maren, rein mit dir, aber schnell, hast du gehört? Ach, jetzt rufst du mich, du alte Hexe, so als wäre nichts passiert. Da holst du wieder deine falschen, vertreten, anders gemeinten Worte hervor. Jetzt spielst du das Omilein mit der besorgten, tuenden, verstellten Stimme, das mir hinterherruft, obwohl du mich gar nicht willst. Wie ich euer ganzes Getue hasse und die vielen verlogenen Wörter mit, die anderen, die wahren Worte und das, was ihr mir antut, behalte ich für mich in meinem Kopf. Wartet nur ab, das kommt schon mal raus. Ich werd's euch schon noch zeigen. Das schreibe ich alles auf, wenn ich groß bin und eine Schriftstellerin sein werde. Das glaubt mir jetzt sowieso keiner, weil es aus meinem Mund kommt und euch nicht passt, euch nicht gefällt. Aber ihr werdet schon noch sehen. Eines Tages müsst ihr euch schämen. Alles. Unversehens ging Maren auf, dass sie durch die Haustür da drüben nicht wieder hineingeht. Nein. Nie und nimmer. weit gefehlt und den Gefallen zu sterben, für euch einfach weg zu sein, werde ich euch auch nicht tun. Verschwinden will ich jetzt, egal wohin. Bloß abhauen, so schnell es geht. Da könnt ihr nach mir suchen, so viel ihr wollt. Es wird jetzt, muss auf der Stelle geschehen. So Hals über Kopf sie das entschieden hatte, so Hals über Kopf trat sie augenblicklich die Flucht nach vorn an. Sie war sich sicher wie nie. Ich danke fürs Zuhören, wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht und was so dazwischen passiert ist. Man kann ja immer nur Ausschnitte lesen. Dann finden Sie das Buch vorn. Ich kann es auch gern signieren.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.